Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio ist Christian Röther. Guten Morgen. Die Informationen aus Religion und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Heute mit viel Politik, denn Großbritannien hat mit Rishi Sunak erstmals einen Hindu als Premierminister. In Brasilien stehen die Stichwahlen an und die evangelikalen Kirchen mischen weiter kräftig mit. Und in Japan ist ein Minister zurückgetreten wegen Verbindungen zur sogenannten Moon-Sekte. Danach wird es dann auch noch religionspädagogisch mit der Frage, wie Kinder heute ihr Gottesbild erwerben und was für ein Gottesbild das eigentlich ist. Großbritanniens neuer Premierminister Rishi Sunak ist Hindu. Er beschreibt sich selbst als gläubig und als praktizierend. Vor 2 Jahren zum hinduistischen Lichterfest Diwali, da hat er in der Downing Street öffentlich Kerzen angezündet. Damals war Sunak noch Schatzkanzler. In Großbritannien scheint die Religion des neuen Premierministers ansonsten keine große Rolle zu spielen. Aber wie ist das in Indien, dem Mutterland des Hinduismus? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Neu-Delhi, Peter Hornung. Herr Hornung, wie sind die Reaktionen in Indien auf den ersten Hindu an der britischen Regierungsspitze?
Ja, die sind euphorisch, muss man sagen. In Zeitungen zum Beispiel ist es sehr prominent. Ich habe hier einige vor mir liegen, auch im Fernsehen. Da heißt es in der einen, die Geschichte nimmt eine indische Wendung von der Zeit des Empire zum Rishi Raj, also zum Königreich von Rishi. Indiens Sohn erhebt sich über das Kolonialreich, hat einen Fernsehsender getitelt. Das hat was von wir sind Papst, muss man sagen. Das ist so etwas wie späte Gerechtigkeit, Genugtuung, auch angesichts von Churchill-Zitaten, die hier immer wieder umgehen, dass Inder sich nicht als politische Führer eignen, dass Hinduismus eine schreckliche Religion sei. Ein Mann bei einer Umfrage hat sogar gesagt, erst haben die Briten 200 Jahre uns beherrscht, jetzt beherrschen wir 200 Jahre Großbritannien. Also eine große Euphorie. Es wird immer wieder betont, dass es eben, dass Rishi Sunak indische Wurzeln hat, dass er auch über seine Frau eng mit Indien verbunden ist. Aber es geht zentral eben auch darum, dass er praktizierender Hindu ist.
Und das hat er auch schon gezeigt vor ein paar Jahren, als er seinen Eid als Parlamentsabgeordneter damals eben nicht auf die Bibel geschworen hat, logisch, sondern auf die Bhagavad Gita, eine bedeutende Schrift des Hinduismus. Wie wird das in Indien wahrgenommen?
Sehr positiv. Damit ist sozusagen der Hinduismus in der Downing Street angekommen. Zuerst in der Downing Street 11, im Sitz des Finanzministers, und jetzt in der Downing Street 10, dass er die Kuh als heilig verehrt, dass er Lord Krishna verehrt, das schätzt man hierzulande schon sehr. Rishi Sunak hat das ja auch immer wieder rausgestellt, dass er praktizierender Hindu ist, über Posts in sozialen Netzwerken zum Beispiel, bei Twitter. Das gefällt den Inderinnen und Indern sehr, aber interessant, es hat auch eine politische Kontroverse ausgelöst. Ein Abgeordneter, ein prominenter Abgeordneter der Kongresspartei, der Opposition, Shashi Tharoor heißt der, der hat die provokante Frage gestellt gestern, wäre das auch in Indien möglich, dass ein gläubiger Christ oder ein Muslim, also ein Angehöriger einer religiösen Minderheit, Regierungschef wird? Und er hat damit nahegelegt, das geht nicht in einem Indien, das unter Premier Modi immer weiter nach rechts wandert, das Minderheiten entweder vereinnahmt oder ausgrenzt, diskriminiert. Also eine ganz, ganz spannende Frage. Die Regierung hat da relativ wütend kommentiert, aber ich würde sagen, der Mann hat irgendwie recht.
Und welche Rolle spielt es in Indien, dass am Montag ausgerechnet am hinduistischen Diwali-Fest klar wurde, dass Rishi Sunak neuer britischer Premier wird?
Ja, das wurde tatsächlich immer wieder betont, so als Zeichen sozusagen gesehen. Diwali ist ja einer der höchsten Feiertage der Hindus in Indien, aber auch auf Sri Lanka und in Nepal. Das ist sowas wie Weihnachten, Silvester und Neujahr an einem Tag. Und man feiert an diesem Tag den Sieg des Guten über das Böse, der Wahrheit über die Lüge, des Lichts über den Schatten. Und da, klar, passt es natürlich dazu, dass ein Hindu Premierminister Großbritanniens wird. Und Sie haben es ja selber gesagt, es gibt ja auch Bilder von Rishi Sunak, wie er vor Downing Street 11, dem Amtssitz, des Finanzministers vor 2 Jahren Lichter an Diwali entzündet hat. Das ist für die Inder etwas ganz Besonderes.
Herr Hollung, schauen wir noch mal ein bisschen über Indien hinaus. Zu Ihrem Berichtsgebiet gehört ja auch Pakistan. Mit Sadiq Khan ist ein Muslim mit pakistanischen Wurzeln ja bereits seit 6 Jahren Bürgermeister von London. Wurde das damals in Pakistan ähnlich stark wahrgenommen wie jetzt der Fall Sunak in Indien?
Ja, das war 2016 eine große Sache in Pakistan. Es hieß ja damals, der Sohn eines pakistanischen Busfahrers wird Bürgermeister der britischen Hauptstadt. Das wurde groß berichtet im Land. Das hat viele Pakistaner stolz gemacht. Sadiq Khan wurde ja damals auch trotz einer massiven islamfeindlichen Kampagne seiner politischen Gegner gewählt. Das war ein wichtiges Zeichen. Aber auch hier hat Khan, wie jetzt Rishi Sunak, seinem Land, in dem Fall den Pakistanern, den Spiegel vorgehalten mit seiner Biografie. So eine Karriere, also vom Sohn eines Busfahrers zum Bürgermeister von London, einer Großstadt, wäre in Pakistan nie möglich gewesen, dass jemand so weit aufsteigt, weil in diesem Land die Eliten unter sich bleiben und jemand, der aus einer Umgebung kommt wie Sadiq Khan, in Pakistan nie eine Chance gehabt hätte.
Ganz kurz noch zum Schluss. Kommt da jetzt also das gewissermaßen das multireligiöse Erbe des britischen Empires in Großbritannien voll zur Geltung? Wie wird das in Südasien gesehen?
Naja, so kann man es sehen, wenn man dafür offen ist für diese Interpretation. Aber es führt wahrscheinlich doch ein bisschen weg von dem, was da passiert. Das sind Politiker, die für ihre Partei stehen. Rishi Sunak ist ein Tory. Es ist ein Ausnahmefall und es gibt auch Stimmen hier in Südasien, hier in Indien, die sagen, na ja, der ist nicht hier geboren, der ist nicht hier aufgewachsen, der hat eigentlich nicht mehr viel mit Indien zu tun, der ist weit weg von unserer Lebenswirklichkeit. Er vertritt uns nicht.
Das sagt Peter Hornung, ARD-Korrespondent in Neu-Delhi. Vielen Dank. Sonntag heißt es in Brasilien Bolsonaro oder Lula. Wer geht aus der Stichwahl als neuer Präsident hervor? Der rechte Amtsinhaber Jair Messias Bolsonaro oder sein linker Vorgänger Luiz Inácio Lula da Silva? In dieser Frage mischen auch die Kirchen kräftig mit, vor allem die evangelikalen Kirchen. Die sprechen oft klare Wahlempfehlungen aus, meistens für Bolsonaro. Der hat sich selbst vor einigen Jahren pfingstkirchlich taufen lassen. Anne Herberg hat den politischen Predigern zugehört.
Senhor Jesus,
nós somos a tua igreja.
A tua palavra diz.
Sie strecken ihm die Hände entgegen, als stände der Allmächtige persönlich vor ihnen. Scheinwerferkegel umkreisen ihn, Kamerakräne fahren heran, LED-Wände werfen die Bilder zurück. Pastor Silas Malafaia, 63, Hornbrille, maßgeschneidertes Jackett und dandyhaft zurückgegeltes Haar, läuft sich erst ein bisschen warm, bevor er mit erhobenem Zeigefinger seine Meinung zu den Präsidentschaftswahlen Brasiliens ins Mikrofon schreit. Als wolle er Brasiliens Politik einen Dämon austreiben. Wer Drogen verteidigt, wer Abtreibung verteidigt, wer die Homo-Ehe verteidigt, der bekommt Beifall. Für den sind wir die Fundamentalisten. Wie konnte es nur so weit kommen? Das ist die Kultur des Marxismus. Der kontrolliert das Denken, die sozialen Netzwerke, alles. Es ist schlimmer als die Diktatur. Freiheit, sage ich, Freiheit. Im Namen von Jesus. Die Korrupten, die Plünderer der Nation werden nicht an die Macht zurückkehren. Seine Worte hallen wieder aus rund 6000 Kehlen. Silas Malafaia ist ein mächtiger Mann in Brasilien. Der prominente Pfingstprediger ist Chef der evangelikalen Megakirche Assembleia de Deus Vitoria in Cristo, der Versammlung Gottes für den Sieg mit Christus. Neben der Hauptkirche, hier in Peña, einem Arbeiterviertel in Rios Nordzone, unterhält sie rund 150 weitere Tempel im Land, verfügt über eigene Verlage und TV-Sender und hat rund 12 Millionen Anhänger. Damit die auch wissen, wo sie bei der Wahl ihr Kreuzchen setzen sollen, hat Malafaia seinen Kandidaten an diesem Tag gleich mitgebracht. Noch nie in der Geschichte Brasiliens hatten wir einen Präsidenten, der das christliche Volk, die Kirche Jesu und Gott so ehrte wie Jair Messias Bolsonaro. Mito nennen sie ihn hier. Mythos. Bolsonaro steht neben Malafaia und lächelt andächtig. Seinen spirituellen Berater nennt er den Prediger und weitete im August kurzerhand die geltende Steuerbefreiung für die Kirchen auch auf ihre Pastoren aus. Diesem Volk schulde ich Treue. Ich bin mir sicher, dass das Gute weiterhin das Böse besiegen wird. Im einst größten katholischen Land der Welt bekennen sich heute 70 Millionen zu einer evangelikalen Kirche. Jeder dritte Brasilianer. Tendenz steigend. Darunter gibt es auch traditionelle protestantische Gemeinden wie die Lutheraner oder Baptisten. Den größten Zulauf haben allerdings die bibeltreuen und ultrakonservativen Pfingstkirchen, die ihre Wurzeln in den USA haben. Auch in Brasiliens Kongress stellen sie inzwischen eine einflussreiche Gruppe, die sogenannte Bibelfraktion. Und die Mehrheit ihrer Anhänger wählt laut Umfragen Bolsonaro. Auch Catarina Tonel. Unser Präsident verteidigt unsere Prinzipien. Die Freiheit, die traditionelle Familie, das Leben. All das ist bei einem Regierungswechsel in Gefahr. Ich habe ein Video gesehen. Die linke Arbeiterpartei versucht, Kirchen zu infiltrieren und Kinder mit dem Sozialismus zu indoktrinieren. Sozialismus bedeutet Elend. Die großen Pfingstkirchen predigen das sogenannte Wohlstandsevangelium. Wer Gott huldigt, der wird belohnt, und zwar schon im Hier und Jetzt. Finanzieller Erfolg ist ein Zeichen der Gunst Gottes. Das kommt gerade dort gut an, wo der Staat fehlt und jeder alleine gucken muss, wie er die Familie durchkriegt. In den von Gewalt geprägten Vorstädten oder auf dem Land. Priscilla Cassar, die sich gerade erst taufen ließ, sagt: Man fühlt hier, dass man dazugehört. Die Kirche bietet ein Netzwerk, das uns unterstützt. Und sie gibt uns eine klare Richtung vor. Hier erhielt ich erstmals klare Anweisungen im Wort Gottes. Das hat mein Leben verändert. Gospelchöre, Hasstiraden und die Liebe Jesu. Die Messe ist ein Wechselbad der Gefühle und endet mit dem Aufruf, einen Samen der Ehre für den Pastor zu pflanzen. Übersetzt heißt das Zahlstunde. Kontonummern werden eingeblendet, Dutzende Helfer strömen aus mit Umschlägen und mit Kreditkartenlesern. Viele spenden im Glauben, dass sie nur dann etwas von Gott zurückbekommen. Die Zeitschrift Forbes schätzte Malafaias persönliches Vermögen vor 10 Jahren schon auf 150 Millionen US-Dollar. Er selbst bestreitet das. Wir sind mehr als 30% der Bevölkerung. Die evangelikale Kirche ist eine Macht und wir werden weiter wachsen. Und natürlich werden wir auch Einfluss nehmen. Jawohl, wir segnen diese Nation und wir erklären, niemand wird bei diesen Wahlen Betrug am souveränen Willen des Volkes begehen. Wieder eine klare Botschaft. Schließlich predigt Bolsonaro seit Wochen, er könne die Wahlen nur dann verlieren, wenn es Wahlbetrug gäbe. Nur Gott, sagte er ein anderes Mal, entferne ihn aus der Präsidentschaft. Ihren politischen Einfluss werden die Evangelikalen allerdings auch ohne Bolsonaro weiter ausbauen können. Die Universalkirche vom Reich Gottes, Brasiliens zweite evangelikale Megakirche, soll es laut Recherchen der Investigativplattform The Intercept ihren Pastoren bereits freigestellt haben, für wen sie Werbung machen. Auf der Seite der Verlierer will schließlich niemand stehen.
Politik, Gospelchöre und Hasstiraden im Namen Jesu. Das ist Brasilien vor der Stichwahl zum Präsidentenamt am Sonntag. Das war eine Reportage von Anne Herberg. Vor bald 70 Jahren hat der Koreaner Sun Myung-moon eine neue Kirche gegründet, die Vereinigungskirche. Besser bekannt ist sie als die Moon-Bewegung oder auch als die Moon-Sekte. In Japan ist die inzwischen recht einflussreich, offenbar auch in der Politik. Und das ist hoch umstritten. Jetzt musste ein Minister deswegen zurücktreten, berichtet Katrin Erdmann.
Mitten in Japans schwerer Krise mit schwachem Yen und Inflation verliert das ostasiatische Land den Minister, der beim Aufschwung maßgeblich mithelfen sollte. Daishiro Yamagiwa hatte offenbar so gute und wiederholte Beziehungen zur sogenannten Moon-Sekte, dass er in der liberaldemokratisch geführten Regierung nicht mehr haltbar war. Er trat zurück, nachdem der Druck von den Oppositionsparteien zu groß geworden war. Nachfolgen wird Yamagiwa erneut ein Mann, ein ehemaliger Gesundheitsminister, berichten japanische Medien. Der Rücktritt kommt für den amtierenden Regierungschef Fumio Kishida zu einem ungünstigen Moment. Ende der Woche soll ein weiteres Konjunkturpaket verabschiedet werden. Der Yen ist nach wie vor schwach und die Zustimmungsraten sehr niedrig. Seit dem Mord am langjährigen Premier Shinzo Abe, der offenbar wegen seiner Beziehungen zur Moon-Sekte, die viele japanische Familien in den Ruin getrieben haben soll, erschossen wurde, rumort es in Japan. Nur zögerlich wird bekannt, wie viele Politiker tatsächlich mehr oder weniger regelmäßig Kontakt zu der Sekte hatten und versucht haben, von ihnen Wahlkampfhilfen zu erhalten.
Aus Tokio, Katrin Erdmann. Hier ist der Deutschlandfunk mit der Sendung Tag für Tag und jetzt mit der Frage, wie kommt Gott in Kinderköpfe? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin ein bisschen zusammengezuckt, als ich diesen Satz das erste Mal gelesen habe, gestern bei der Vorbereitung. Wie kommt Gott in Kinderköpfe? Das war aber tatsächlich der Titel eines religionspädagogischen Workshops im Oberschwäbischen Weingarten. Denn die religiöse Pädagogik möchte ja, dass Gott einen Platz findet im Denken der Kinder. Und auch Kinder, die völlig religionsfrei und religionsfern aufwachsen, die entwickeln ja trotzdem irgendwie ein Gottesbild. Der alte Mann, der alte weise Mann mit Rauschebart auf der Wolke, der hat allerdings ausgedient, berichtet Thomas Wagner.
Wir haben uns gerade darüber unterhalten, was für uns als Kind wichtig war, einfach als Gottesvorstellung.
Gott war für mich mit Maria verbunden, weil wir viele Wallfahrten gemacht haben, meine Eltern mit mir früher. Dann auch die Gemeinde, Solidarität, Gemeinschaft.
Angelika Bachteler und Johanna Rilling, zwei Erzieherinnen eines Waldkindergartens in Oberschwaben, sprechen in einem Seminarraum der Pädagogischen Hochschule Weingarten über ihre Kindheitserinnerungen zum Gottesbegriff. Denn gerade darum geht es in diesem religionspädagogischen Workshop, den Sie besuchen. Titel: Wie kommt Gott in die Kinderköpfe?
Also ich habe halbe ganz kleine, das ist ja sowieso ein bisschen schwierig.
Sagt Uli Bär, ebenfalls Erzieherin, die Gruppen mit 2- und 3-jährigen Kindern betreut. Mit alten Rezepten, so ihre Erfahrung, lassen sich Religiosität und Bilder von Gott heute eher weniger gut vermitteln.
Vor 20 Jahren haben wir halt vielleicht ein Jesuskerzlein angezündet und dann haben wir das so tralala, aber die Hinterfragungen waren dann nicht so, finde ich. Und die Kinder kommen heute schon mit Fragen und sagen ja warum und wieso und so.
Und da reichen als Antworten, so Erzieherin Johanna Rilling, nicht mehr nur ein paar Bibelverse aus oder das Singen kirchlicher Lieder mit alten Texten.
Gegebenenfalls tät ja auch umtexten und Worte verändern, weil die Texte eigentlich manchmal einengen oder ein falsches Gottesbild vermitteln, gell? Oder ja, Gott als Vater darstellen oder im Himmel auf einer Wolke und dass es für Kinder eher hinderlich ist.
Genauso sieht das auch Anna Schagun, die einst als Professorin für Religionspädagogik an der Universität Rostock mit ihren Langzeitstudien zum Gottesverständnis von Kindern bekannt geworden ist. Gott müsse den Kindern als, wie sie sagt, großes Geheimnis vermittelt werden, das hinter der Welt und dem ganzen Leben stehe.
Weil diese anderen Vorstellungen so in die Sackgasse führen. Gott als Mann auf der Wolke, das ist ja schon bei den Kindern, die dann mal irgendwie mit dem Flugzeug fliegen, desolat. Es kann mit dem heutigen Weltbild überhaupt nicht verbunden werden.
Den Gottesbegriff Kinder nahebringen, das müsse nach Auffassung von Anna Schagun vereinbar sein mit dem heutigen Weltbild, mit der Lebenswirklichkeit der Kinder, auch mit den Erkenntnissen der Wissenschaft. Gleichzeitig dürften aber auch die Kernbotschaften, die hinter biblischen Texten stehen, nicht unter den Tisch fallen. Auf die Art der Vermittlung komme es an, beispielsweise bei biblischen Berichten über Wunder, exemplarisch die Erzählung aus dem Matthäus-Evangelium über Jesus, der, so heißt es dort, über das Wasser laufen konnte und seinen Jünger Petrus dazu aufforderte, es ihm gleich zu tun. Wie dies nun Kinder vermitteln, die ja genau wissen, dass das Laufen übers Wasser ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Ich vermittle sie als eine Geschichte, in der ausgedrückt wird, dass Menschen, die Gottvertrauen haben, nicht in Angst und Verzweiflung ertrinken müssen. Denn das kennen wir doch selber aus Redensarten, das Wasser steht mir bis zum Halse oder ähnliche Dinge. Also wir benutzen doch selber solche Metaphern, um unsere Befindlichkeit auszudrücken. Und in dieser Geschichte wird eben sozusagen ausgedrückt, dass in symbolischer Form, dass Gottvertrauen einem hilft, nicht unterzugehen.
Wird die Geschichte auf diese Weise den Kindern erzählt, stelle sich die Frage, ob nun Jesus tatsächlich übers Wasser gegangen ist, gar nicht mehr.
Gott hilft, da durchzugehen. Und das möchte ich bei den Kindern stärken. Und so möchte ich eben die biblischen Geschichten auch als symbolische Geschichten rüberbringen, die dann aber mit der eigenen Existenz zu tun haben.
Das erste Bild von Gott, das im Kopf von Kindern entstehe, dürfe weder der Lebenswirklichkeit widersprechen, noch hierarchische Strukturen verfestigen. Speziell für die Arbeit mit Kindern in Kitas und Schulen hat die Wissenschaftlerin deshalb das tradierte biblische Vaterunser umgetextet, um einen eher zeitgemäßen Gottesbegriff in den Kinderköpfen zu verfestigen.
Ich dichte es nicht in dem Sinne um, sondern ich wechsle nur ein winzigen Teil aus. Das Wort Vater im Himmel ist für Kinder schwierig, anders zu verstehen, als dass da irgendeine männliche Person oben ist. Das möchte ich nicht.
Dabei gehe es am Anfang des Gebets um eine Vertrauensbeziehung, die sich auch anders formulieren lasse, eben kindergerecht.
Indem ich zum Beispiel sage, Gott, du Quelle des Lebens, durch Jesus fühlen wir uns eingeladen, deine Kinder zu sein, eine große Familie. Damit habe ich nichts von der Substanz weggenommen, sondern nur die Sprachform ein bisschen verändert. Und so kann ich Tradition bewahren, indem ich ein winziges Stück einer Sprachform, die heute von Kindern nur missverstanden werden kann, umändere.
Daneben sei, um den Gottesbegriff in den Köpfen der Kinder zu etablieren, auch viel Emotionalität nötig. Herzustellen beispielsweise durchs gemeinsame Singen.
Luther hat mal gesagt, das Singen ist gleich doppeltes Beten. Musik ist etwas, was den Menschen ganz existenziell anspricht. Religion ist nicht in erster Linie eine Sache des Verstandes, sondern ist eine Sache, die wesentlich von der Emotion lebt.
Was, so Anna Schagun, nicht nur auf Kinder, sondern auch auf Erwachsene zutreffe.
Das war ein Beitrag von Thomas Wagner. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und am Mikrofon war Christian Röther. Heute Abend gibt es noch mehr aus Religion und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Ab 20.10 Uhr hören Sie die Sendung Der Herr ist mein Lotse. Da geht es um die Seemannsmission zwischen Großseglern und Containerriesen. Die Sendung finden Sie danach auch online, wenn Sie mögen, auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Jetzt gibt's hier nach den Nachrichten aber erstmal die Sendung Agenda mit Michael Röhl. Da geht es um die Frage, wie kann das Vertrauen in die Demokratie verbessert werden? Wenn Sie dazu eine Meinung haben, dann können Sie gerne anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Danke für Ihr Interesse.